Ja, die Predigt heute wird euch ein wenig in die Irre führen. Es ging schon los mit der Lesung, die Herbert uns vorhin vorgetragen hat. Wir haben ja gelesen 1. Korinther Kapitel 13, wo Paulus über die Liebe unter anderem spricht, die eine herausragende Rolle in der Gemeinde spielen sollte und ja auch spielt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist auch der, dass ich gar nicht wusste, dass ich heute die Predigt habe. Das wusste ich erst gestern Abend. Liegt aber nicht an euch oder an irgendjemandem, der das organisiert hat, sondern an mir. Und dass ich es dann doch wusste, liegt an meiner Frau. Also vielen Dank. War vielleicht aber auch ganz gut so. So hatte ich einfach den Kopf in dem Sinne vorher frei und habe mich dann erst auf das hier konzentrieren können. Worüber wollen wir heute reden? Ich hatte eigentlich vor, über das Glaubenszeugnis zu sprechen, was wir in 1. Korinther Kapitel 15 finden. Das ist so eine Art, ja, Katechismus oder ja, ein Glaubenszeugnis, eine Festlegung, woran die Christen ja eigentlich glauben müssen. Und dort wird auch von der Auferstehung gesprochen, ein Thema, was manchen Menschen so ja, ratlos zurücklässt, weil er daran nicht glaubt. Aber ein Grundpfeiler unseres christlichen Glaubens. Und dass es dafür Beweise gibt. Aber ich bin dann doch leider festgehangen, und zwar in dem Kapitel davor. Denn dort vor spricht Paulus von Dingen, die in der Gemeinde auch eine Rolle spielen und die manchmal auch zu Problemen führen. Nicht die Liebe, über die wir eben gesprochen haben, sondern andere Dinge. Wenn er zum Beispiel sagt, in Kapitel 13, Vers 1, und das haben wir vielleicht noch im Sinn, dort sagt er, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Ohne Liebe, klar, geht das nicht. Aber es gibt Dinge, die werden hochgehängt und sind gar nicht so hoch zu hängen. Und er spricht hier von dem Reden in Sprachen oder in Zungen. Der eine hat es vielleicht so gehört, der andere hat das so gehört. Eine Sache, die er sagt, wenn ich das könnte und hätte keine Liebe, dann wäre das eigentlich gar nichts. Und so äußert er sich jetzt im Laufe des Kapitels 13 und 14 auch weiter noch. Und es ist vielleicht für uns gar nicht mal verkehrt zu wissen oder eine Ahnung davon zu haben, worum es da eigentlich geht. Und dass dieses auch möglicherweise in die heutige Zeit hineinwirkt, was Paulus dort damals angesprochen hat. Dieses Reden in Sprachen ist ja so ein Thema für sich, über das man einen ganzen Vortrag halten könnte. Aber das Thema wird von Paulus selber nicht hochgehängt. Er hängt das eher niedrig. Er setzt dazu immer einen Kontrapunkt und sagt, Sprachenrede, ja, und wie wir es gehört haben, aber wenn dazu nicht irgendwas kommt, was den Menschen erbaut, was den Christen weiterbringt, dann ist das eigentlich gar nichts. Zum Beispiel in Kapitel 14, Vers 6. Dort sagt er, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder Erkenntnis oder in der Weissagung oder in der Lehre? Er sagt, nur in Sprachen zu reden, würde euch gar nichts nützen. Und dann geht er noch weiter auf das Thema ein und fasst dann so ein wenig zusammen in Kapitel 14, Vers 26. Was nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es oder seien es zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich zu Gott. Die Erklärung, oder das Bild, was sich hier für uns so zeichnet, wenn Paulus so etwas schreibt, mag zunächst recht einfach erscheinen. Er sagt hier, was nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat der eine dies und der andere jenes. Also eine lebhafte Gemeinde, da wäre toll, wenn es so wäre. Aber es ist ein idealisiertes Bild. Er spricht ja zuvor, wie es sein sollte. Und wenn es jetzt so wäre, dann würde jeder kommen. Der eine hat dies, der andere hat das, der andere hat etwas anderes. Und er sagt, wenn aber jemand in einer Sprache reden sollte, und damals war das ja so, dass so etwas vorkommen konnte, dann sollten es nur zwei oder nur drei sein, maximal. Und es sollte jemand dabei sein, der es auslegt. Es soll dir nicht den Sinn haben, was er hier sagt, dass es in der Gemeinde, ja, so ein, dass die Gemeinde ein Event wird, wo die Stimmung hochkocht, wo die Menschen vielleicht irgendwie in Ekstase verfallen, weil das alles so sehr das Herz berührt oder wie auch immer die Menschen mitreißt. Darum sollte es nicht gehen. Er sagte, einer sollte es auslegen. Dann wäre es in Ordnung. Ansonsten sagt er, lasst es sein. In Kapitel 14, Vers 2 setzt er es auch sehr niedrig an und sagt, denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Und auch in Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Immer so der Kontrapunkt. Das eine kann gut sein, aber das andere ist tatsächlich besser. Und in Vers 6 hatten wir schon gelesen, was wird es euch nützen, wenn ich in so einer Sprache zu euch rede? Wenn wir das jetzt erstmal so ein bisschen zusammenfassen, noch immer wissen wir noch nicht so recht, was wir damit anfangen sollen, sagt er, was diese Sprachenrede angeht, es ist dem Weissagen etwas Sinnvollem untergeordnet, die Sprachenrede. Es ist sogar oft kontraproduktiv. Es sollte lieber bleiben gelassen werden, wenn kein Ausleger da ist. Es sollte nicht alles durcheinander geredet werden, nacheinander höchstens zwei oder drei. Und eben nur mit jemandem, der es auslegt. Und das kann man direkt übersetzen mit übersetzen. Nun gibt es aber, was diesen Punkt angeht, ja selbst in die heutige Zeit gewisse Praxen und gewisse Erklärungen dazu, die uns möglicherweise auch, oder die Menschen, ja, berühren, die sie dahin ziehen und die sie verwirrt zurücklassen. Deswegen man das Thema, wenn man mal so die Kommentare untersucht, mit einer gewissen Sorge und mit einer gewissen Vorsicht behandelt. Vielleicht auch deswegen, weil Paulus selber in 1. Korinther 13, Vers 8 sagt, die Liebe vergeht niemals, seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden, seien es aber Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Also diese Sprachenrede, sagte Paulus selber, muss ich mal aufpassen, dass ich nicht Paulus und Petrus verwechsel, sagt er selber, wird weggetan werden. Und ja, nun ist sie vielleicht nicht mehr da. Aber vielleicht ist sie ja wiedergekommen. Könnte ja sein. Könnte jemand argumentieren. Denn er sagt ja auch, Erkenntnis wird weggetan werden. Und die Bibel sagt, später wird die Erkenntnis überströmend sein. Auf der ganzen Erde. Wer weiß, vielleicht ist die Sprachenrede wiedergekommen. Wie sollten wir das betrachten? Nun, das Verständnis der damaligen Situation hilft uns vielleicht, das besser zu beurteilen. Wozu diese Sprachenrede überhaupt gut war und um was es sich dabei handelte. Wo trat sie das erste Mal auf? Wo lesen wir in der Bibel davon, dass in Zungen geredet wurde? Wissen wir alle? In der Apostelgeschichte Kapitel 2. Und zwar vor der Rede des Petrus, vor der Pfingstrede. Wir lesen dort in Kapitel 2 und dort in Vers 6, dass ein Geräusch zu hören war in Jerusalem und die Bewohner dort zusammenliefen. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wir hören sie an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten, den Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin und die hier wohnenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten. Ist immer noch nicht am Ende. Kreta und Araber, wir hören, wie sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden. Das war das erste Mal, dass es in der Bibel, oder das die erste Begebenheit, wo in der Bibel von dieser, oder von diesem Reden in Sprachen die Rede ist. Und wir können feststellen, es wurde dort in fremden Sprachen offensichtlich oder Mundarten gesprochen und die Empfänger, sie verstanden es. Die sprachen, sie sprachen etwas mit Verstand und mit Sinn. Sie sprachen nicht alle durcheinander, sodass keiner was verstand. Es war nicht so eine Art babylonische Sprachverwirrung, wie wir es in der Bibel in 1. Mose finden. Es war auch keine Ekstase zu erkennen bei den Zuhörern, höchstens eine Verwunderung, weil sie in fremden Sprachen sprachen, die sie offensichtlich nicht erlernt hatten. Und sie sprachen etwas Sinnvolles von den großen Taten Gottes. Manchmal geht man wie selbstverständlich davon aus, dass die, die in diesen Sprachen oder in Zungen redeten, diese Sprache vielleicht beherrschten, dass sie selber verstanden, was sie sprachen. Aber das steht da eigentlich gar nicht. Es könnte natürlich gewesen sein, dass es sich so verhielt, aber es steht hier nicht. Hier steht nicht, dass sie im Nachgang dieser Rede oder dieser Begebenheit auszogen in alle Länder und die gute Botschaft verkündeten. Das wird dort nicht gesagt. Aber stellen wir doch mal eine Theorie auf, wie es sich zugetragen haben könnte, was der Hintergrund dieser ganzen Angelegenheit war. Diese Sprache, die sie sprachen, macht dann Sinn oder diese Fähigkeit, wenn man Gottes Plan zugrunde legt. Gottes Plan war ja der, die gute Botschaft von Christus überall bekannt zu machen. Und zwar über Jerusalem hinaus. Wie konnte man das denn nun bewerkstelligen? Ein zündendes Element dieser Geschichte war natürlich die Pfingstpredigt. Aber auch das, was dem vorausging, das Sprechen in Sprachen. Wie viel wurde denn tatsächlich erreicht dadurch, dass nun in Sprachen zu Menschen gesprochen wurden, die ja einen Dialekt sprachen, der zum Beispiel nicht in Jerusalem ansässig war? Es wurden ja Menschen angesprochen, wir haben das gerade gelesen in der Apostelgeschichte, die aus ganz vielen verschiedenen Gegenden gekommen waren, nun aber in Jerusalem lebten. Das heißt nicht, dass sie dort auf Dauer möglicherweise vorhatten zu bleiben, sondern dass sie für eine gewisse Zeit dort waren. Es war ja auch das Pfingstfest, 50 Tage nach dem Passa, sodass sie möglicherweise diese Zeit über in Jerusalem wohnten und vorhatten, wieder irgendwohin zurückzuziehen, wo sie ihre eigene Sprache natürlich mit ihren Menschen drumherum auch sprechen konnten. Diese Personen, sie konnten sich oder konnten nun die Jünger in diesen Sprachen sprechen hören von den großen Taten Gottes. Sie konnten nun einordnen, sie konnten verstehen, was folgte. Wenn sie vielleicht die Rede des Petrus nicht verstanden haben, denn der wird wahrscheinlich nur in einer Sprache gepredigt haben, so wussten sie aber doch das Thema, die großen Taten Gottes, und ganz sicher ging es dabei um das Evangelium. Sie konnten, als dieser Abend und diese Nacht vorbei war, sich weiterhin darüber informieren, was gesprochen wurde, was denn zu tun wäre, um gerettet zu werden und diese gute Botschaft in andere Länder mitnehmen. Mussten nun aber die, die in Sprachen reden, verstehen, was sie da reden? Eigentlich nicht. Es hätte ja auch ausgereicht, irgendwo ein Tonband abzuspielen, was die großen Taten Gottes in ihrer Sprache ihnen vortrug. Es hätte völlig seinen Zweck erfüllt. Was nun aber, wenn jemand, der in einer solchen Sprache was vortragen konnte, es vortrug und es selber nicht verstand? Welchen Sinn machte es dann, dieses immer wieder erneut vorzutragen, wenn nicht jemand das in der Gemeinde übersetzt, damit die Gemeindemitglieder verstehen, worüber gerade gesprochen wird? Dann macht das keinen Sinn. Und deswegen sagt Paulus, wenn kein Übersetzer da ist, so lasst es sein. Wir brauchen so etwas nicht. Andere Dinge sind wichtiger. Wenn kein Publikum da ist, was euch versteht, dann braucht ihr nicht in Sprachen sprechen. Und dann macht es auch tatsächlich Sinn, was er in Korinther sagt, zum Beispiel in 14 Vers 2, wenn euch niemand versteht, oder denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Und der zweite Teil, versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Dieser zweite Teil hört sich ja toll an, aber er könnte ganz einfach Folgendes bedeuten. Denn niemand versteht es, was ihr redet, im Geist aber redet er Geheimnisse. Er selber weiß nicht, worüber er redet. Im Geist aber weiß er selber auch nicht, worüber er redet. Das kann dieser Satz tatsächlich bedeuten, weil er selber was vorträgt, was ihm gegeben ist, was er nur vorträgt, deren Inhalt er nicht kennt, was übersetzt werden muss, auch für ihn. Und deswegen braucht man so etwas nicht. wenn kein Übersetzer da ist. Wenn wir verstehen, dass die Sprachenrede eigentlich nichts ist, wenn sie nicht erklärt wird, dann können wir auch beurteilen, wozu die Sprachenrede denn heute gut ist, wenn sie in irgendeinem Kontext Erwähnung findet oder praktiziert wird. Wenn sie tatsächlich nirgendwo verstanden wird, dann ist sie im besten Fall einfach nichts. Im weniger schlimmen Fall ist sie möglicherweise Zeitverschwendung und im schlimmsten Fall ist sie etwas, das nicht von Gott kommt oder von Gott nicht gewollt ist. Und dieser Fall ist eigentlich eher anzunehmen. Es wird hier nicht über die großen Taten Gottes gesprochen. Das können wir auch ohne Sprachenrede, das können auch andere ohne Sprachenrede. Dazu haben wir tatsächlich das Evangelium. Paulus sagt deswegen, und das ist so schön, dass er so einen Kontrapunkt setzt. Er spricht darüber und dann, ja, wie soll ich das sagen? Dann, er hat das Gefühl, er wird so richtig nüchtern, vielleicht schon fast langweilig. Denn er sagt, ich aber, Brüder, tue euch das Evangelium kund. Und dann fängt er an mit diesem Glaubensbekenntnis in 1. Korinther Kapitel 15. All die schönen Sachen, die so aufregend sind und die so eine Anziehungskraft haben und ja, die so die Sensationsgier befriedigen. Okay, hat es mal gegeben, aber sagt er, ich könnte das auch, tue ich aber nicht. Ich tue euch aber das Evangelium kund, durch das ihr gerettet werdet, wenn ihr in dem bleibt, wie ich es euch gepredigt habe. Er spricht über die großen Taten Gottes, so, dass die Menschen ihn verstehen. Und dieses Glaubenszeugnis ist es also wert, nochmal näher betrachtet zu werden. Das heißt nochmal, überhaupt mal einfach näher betrachtet zu werden. Was genau sagt es aus? Und was erstaunlich ist, wie sehr ist es nahe bei den Ereignissen, die es beschreibt. Denn wenn ich etwas 100 Jahre später aufschreibe, ist es etwas ganz anderes, wie als wenn ich dicht an den Ereignissen bin, wo die Menschen, die Zeugen dieser Dinge sind, noch am Leben sind und es bezeugen können. All das ergibt, wenn man das näher betrachtet, und das können wir nächstes Mal machen, ein Bild, was uns aufzeigt, dass die Botschaft der Bibel nicht irgendeine so hingeworfene Botschaft ist, die sich schön anhört und die wir deswegen glauben, sondern eine Botschaft, die Hand und Fuß hat, und die alle Kriterien eines historischen Ereignisses ja, gerecht wird. Eine Botschaft, der man tatsächlich glauben kann. Dinge, die ja, wichtiger sind und grundlegender im Sinne des Wortes, als Dinge, die vielleicht für manche Menschen beeindruckend sind, wie solche Sprachenrede, aber in Wirklichkeit nichts zur Sache tun. Es geht und es ging von Anfang an darum, die Dinge zu verkünden, die mit Christus zu tun haben, vom Evangelium, das, wo Paulus sagt, was uns eben rettet, wenn wir an dem festhalten, wie es zu Anfang auch verkündigt wurde. Das mag vielleicht dann nächstes Mal ein Thema sein. Und heute war es so ein Ausflug zu einem Nebenthema, aber was vielleicht doch auch ganz interessant ist, weil man möglicherweise hier oder dort tatsächlich mal mit diesem Thema, wenn man mit anderen Menschen spricht, konfrontiert wird.